Blicken wir nun abschließend zurück auf die Landschaft des Ganzen. So zeigt sich das epische Bild, wie Melodie aus Harmonie entsteht, wie sich in ihrem Schwingen ein lyrisches Nunc stans bildet und zerfällt. Und es zeigt sich das dramatische Gegenbild chthonischer revolutionärer Energien des Ausbruchs, die sich aus unscheinbaren Keimen im Schoß der ruhenden Zeit entwickeln, um zuletzt in ihrer Kulmination sich zu stauen. Dass die gesamte Entwicklung eines Satzes in der Klimax erstarrt, ist bis dahin ohne Beispiel. Erst später, bei Mahler, finden wir wieder solche Abbrüche. Beide Utopien, die idyllisch stationäre und die heroisch final gerichtete, zeigen sich aneinander gekettet und beide scheitern. Wie im matriarchalen Reich des Wiegengesanges kein Bleiben ist, so vermag die männlich-prometheische, vorwärtsdrängende Energie die Bändigung der chthonischen Mächte, die provozierten Energien vermag sie zusammenzuhalten wie in geballter Faust, nicht aber sie zu entfalten. Sie bilden kein neues Reich. Es gelingt keine Versöhnung zwischen beiden Prinzipien. Schuberts Musik vollzieht jeweils am Höhepunkt der Entwicklung unvermittelt die Kehre, gibt die Einwilligung in dieses Scheitern. In der Exposition ist es noch der wienerische Versuch des Rückzugs ins konventionelle Gehege, in der Durchführung aber geleitet der Abgesang des Liedes hinab ins Dunkel, das Eintonmotiv wird zum Todesmotiv, es weist hinaus aus dem Leben. So ist zwischen der Phase der dramatischen Anspannung der Kräfte und der Phase der Entspannung im Gestus des Rückzugs und der Ergebung ein Bruch. Die organische Verbindung ist gerissen. Hier beginnt schon das Problem der Moderne. Schuberts Musik lässt den biografischen und den gesellschaftlichen Hintergrund, aus dem sie gewachsen ist, durchscheinen. Der junge Mann, der sie schrieb, war auf der Höhe seiner Kräfte, schon von der tödlichen Krankheit erfasst. Es wird früh gestorben in seiner Generation, schreibt Peter Goelke in seinem außerordentlich interessanten Buch über Schubert und verweist auf Wackenroute, Novalis, Keats, Shelley, Büchner, Platen und viele andere. Schubert begegnet dem Fragmentarischen des Lebens aus nächster Nähe unmittelbar. 4 der 14 Geschwister sind früh gestorben. Mit Zorn und Trauer sah er, wie die Restauration die revolutionären Hoffnungen zurückstaute, wie der Wiener Kongress einen Zustand, Goelke sagt, geschichteloser Wildstille herzustellen suchte, wo die Zensur den Text seines Singspiels, die Verschworenen, nur unter dem Titel Der häusliche Krieg freigibt. Der Glaube an den realen Fortschritt in ein Reich der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, denn die Klassik, unter welchen Zweifeln auch immer, beseelte, ist erschüttert. Und die Idylle, in die das Biedermeier sich einzuhausen sucht, erfuhr Schubert als Wanderer im Vorübergehen, als einer, der selten nur einen eigenen Wohnsitz hatte. Heimisch war er nie in der Heimat, obwohl er, auch bei seinen kurzen Reisen, den Wiederumkreis kaum verließ. Was Schubert sah in seiner Zeit, die Stauung der Kräfte, den beginnenden Verlust der Idylle, das sehen wir heute schärfer, denn es ist in den 2 Jahrhunderten seit seiner Geburt ins Ungeheuerliche gewachsen. Die gesellschaftlichen Produktivkräfte ballen sich zu einem globalen Zerstörungspotenzial und die Vagabunden der Freizeitindustrie wälzen sich durch die Idyllen der Erde und verheeren, was anderen noch Heimat ist. Schuberts Musik bringt zur Besinnung. Wenn auch in den geglückten Momenten in der Idylle kein Bleiben ist, wenn der heroische Gestus erstarrt in der Fülle seiner Kraft, wenn der Fortschritt verstellt ist, tritt sie zurück, kehrt um, vollzieht ihr Memento Mori. Schuberts Weg der Ergebung aber ist nicht der von Resignation, die sich erschlafft abwendet. Er ist nicht der jenes höhnischen Fatalismus, dem alles, was entsteht, nur wert ist, dass es zugrunde geht. Er rechtfertigt nicht die Welt, wie sie ist. Er versucht nur gewaltlos der Ohnmacht standzuhalten. Das ist seine Humanität. Darum vielleicht klingt in dem Abgesang der Wiegenmusik noch ein Moment des Trostes. Sie bleibt untergehend bei sich, sie stirbt, wie Rilke das einmal nannte, ihren eigenen Tod. Was aber durch das Ganze schwingt, das ist dieser eigentümlich transzendierende Ton, der den geschlossenen Kreis durchbricht, der in ein Noch nicht weist. Er hat sich für Schubert archetypisch in der Gestalt von Goethes Mignon, seiner Geniusfigur, verkörpert. Hören wir noch den Anfang ihres letzten Liedes, das ihr Sterbe- und Hochzeitslied ist und das eben mit dem Signal des Eintonmotives beginnt. Es weist hinab in, wie es im Gedicht heißt, jenes dunkle Haus und es deutet als Ton der Sehnsucht doch zugleich hinaus ins Ungemessene. Seine ersten beiden Strophen lauten: So lasst mich scheinen, bis ich werde. Zieht mir das weiße Kleid nicht aus. Ich eile von der schönen Erde hinab in jenes dunkle Haus. Dort ruh ich eine kleine Stille, dann öffnet sich der frische Blick. Hören Sie das Vorspiel und die erste Strophe.